Ich bin Julian Hansmann, Gründer und Inhaber der Frank Venture Digitalagentur sowie der Spezialagentur für Display Advertising, dem Bannerbüro. In dieser Folge von OMT spreche ich mit Mario über Display Advertising und darüber, was ich Leuten entgegne, die seit Jahren behaupten, Bannerwerbung wäre tot. Ich freue mich, wenn ich damit den ein oder anderen im Bereich Display inspirieren kann. Seid gespannt.
OMT.
Aber für mich ist diese ganz klare, wie du gerade gesagt hast, der Fakt, dass einfach 3,5 Milliarden von, ich würde auch unterstreichen, intelligenten Leuten, ne, die ja natürlich auch eine Performance-Brille haben, die sich jedes Quartal hinterfragen, wie gebe ich meine Budgets eigentlich aus, dass die sich immer wieder für Display entscheiden, das spricht ja dafür, dass es irgendwie eine Wirkung haben muss.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Julian, wie oft bist du eigentlich schon gefragt worden, ob Display Advertising tot ist?
Du, Mario, ich glaube, seit ich 2002 gestartet bin, sicherlich schon ein paar hundert Mal. Und ich habe mich auch deswegen immer gefragt, ob ich an dem richtigen Geschäftsmodell schraube oder ob ein innovatives Startup nicht vielleicht doch was Besseres wäre. Aber ich glaube, Display Advertising ist here to stay und ich glaube, dass wir sogar langfristig erst am Anfang stehen.
Gut, dann erklär mir doch mal, was wir heute eigentlich unter Display Advertising bzw. Display Ads wirklich verstehen.
Also ich glaube, die langläufige Definition von Display Advertising ist ja der typische Werbebanner. So wie wir den seit dem Beginn, ich glaube, der erste Werbebanner wurde ja 94 oder so geschaltet. Das ist ja das, was die meisten Leute unter Bannerwerbung, unter Display Advertising verstehen. Wir glauben aber, dass eigentlich alles, was auf einem Display passiert und grafische Werbung bedeutet, eigentlich als Display Ad, wie der Name schon sagt, zu verstehen ist. Also das heißt, wenn ich jetzt mal weg von einem HTML5-Banner gehe oder von einem GIF-Banner, wenn ich mir anschaue, was mittlerweile passiert in Social Media, also Insta-Story-Ads, aber auch was Digital Out-of-Home mit sich bringt, grafische Werbeflächen auf Displays im öffentlichen Raum, ne, die gehandelt werden, die Werbung transportieren, Messages transportieren, das sind für uns Displays, das ist Display-Advertising. Und ich glaube, dass sich da noch ganz viel bewegen wird. Und deswegen sagen wir, Display Advertising ist nicht tot, sondern erlebt gerade eigentlich erst seine Pubertät.
Ja, ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast das Thema wirklich das erste Mal für mich richtig durchdacht. Du hast es eben gut gesagt, Display Advertising, da verstehen viele die typische Bannerwerbung. Ja, habe ich auch, ich oute mich. Und ich bin jetzt schon relativ lange dabei. Jetzt denkt man sich mal, Leute, die noch nicht so lange im Online-Marketing stecken, wie denken die darüber? Wahrscheinlich genauso, weil die halt sich nicht tiefer reingedacht haben. Jetzt habe ich mich tiefer reingedacht. Du hast es eben schon angesprochen, das ganze Thema Social Media fällt unter irgendwie Display Advertising. Dann das Thema digitale Außenwerbung. Ist das wirklich das Gleiche? Beziehungsweise wie stellst du dich da intern auf? Betreuen das unterschiedliche Leute? Haben die eine unterschiedliche Expertise? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also ich glaube, man muss natürlich einen Unterschied machen, was natürlich das Medium ist, auf dem das Display-Ad nachher ausgespielt wird. Man muss natürlich auch immer auf das Umfeld achten und auch auf die Zielgruppe und auch, was man für ein Ziel erreichen möchte. Thema Digital Out of Home habe ich natürlich eine ganz andere Call to Action, als wenn ich einen Werbebanner tief im Funnel habe. Aber am Ende ist das, wenn wir jetzt mal das Konzeptionelle ausblenden und mehr in die kreative Phase gehen, also in die Produktion des Werbemittels, dann sind wir doch immer in einem sehr ähnlichen Spektrum. Also ob ich jetzt einen HTML5 Medium Rectangle 300x250 Pixel designe und animiere oder am Ende auch ein Video für einen Digital Out-of-Home-Screen, der am Bahnhof läuft oder aber auch eine Insta-Story-App. Die sind vom Aufbau sicherlich ein bisschen anders zu konzipieren. Da habe ich eine andere Aufmerksamkeitsspanne, da habe ich, wie gesagt, eine andere Call-to-Action, vielleicht auch eine ganz andere User-Journey. Aber wenn ich von dem Handwerk rede, also grafische Arbeit, das Animieren, den Sound, den ich da drunter lege, da sind dann schon die gleichen Mitarbeiter, die das produzieren können. Und deswegen war das für uns vielleicht auch, warum wir jetzt überhaupt so weit uns bewegen, also in welchem Spektrum. Wir sind gestartet mit ganz normalen Bannern und das waren früher tatsächlich GIF-Banner und HTML5-Banner. Und dann ist eigentlich von unseren Kunden dieser Shift gekommen, dass sie gesagt haben, hey, ihr animiert doch auch Banner, könnt ihr nicht uns eine Videoanzeige für Social Media animieren? Könnt ihr uns nicht ein Videoscreen für den Bahnhof oder für Digital Out of Home animieren? Und dann war eigentlich für uns erstmal das Umdenken, genauso wie für dich. Ja klar, das sind doch eigentlich auch nur Banner, nur in einem ganz anderen Format, anderen Dimensionen. Aber am Ende geht es um eine grafische Werbefläche, die animiert ist und die visuell eine Message überträgt.
Hm. Willst du den Zuhörern mal vielleicht erklären, was dieses Digital Out of Home Banner genau bedeutet?
Ja, also ich denke, jeder, der in größeren Städten unterwegs ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, hat das sicherlich gesehen. Also ich glaube, gerade Ströer oder auch Weil und JC Deco, die sind da in den letzten Jahren extrem vorgeprescht, was ja auch für die Langfristigkeit der Entwicklung spricht, weil das hohe Investitionen bedeutet. Jeder, der am Bahnhof steht oder auch in Fußgängerzonen, sieht, dass die ganzen Out-of-Home, also Plakate, die früher natürlich in Papierform oder Pappmaché oder was auch immer das ist, aufgehangen wurden, dass die jetzt animiert und digital stattfinden. Das heißt, man sieht so Aufsteller, City Light Poster heißen die, glaube ich, bei Ströer, die dann in der Fußgängerzone stehen, wo dann alle 30 Sekunden ein neuer Werbespot durchläuft. Und das sind sehr schön animierte Videoscreens, die dann einfach nicht nur ein statisches Plakat zeigen, sondern eine animierte Botschaft.
Und wie macht ihr das mit dem Tracking?
Ja, Tracking ist natürlich...
Da kriegt ja keiner
drauf,
oder?
Ja, klar. Das ist vielleicht auch, da kann ich kurz einsteigen. Also ich glaube, dass der Klick als Gradmesser für den Erfolg einer Banner-Kampagne oder Display-Kampagne sowieso ein bisschen überholt ist. Das ist ja immer das, warum auch Display-Advertising immer so ein bisschen verrufen ist. Man sagt, ja, die Klickraten gehen runter und da sind wir irgendwie im weit unter einem Prozent Klickrate. Das ist wohl richtig, aber man darf ja natürlich nicht vergessen, dass wir hier auch über einen Branding-Kanal reden. Das heißt, jeder Banner wird unterbewusst zumindest wahrgenommen. Ne? Wir haben eine Markenbildung, die im Hintergrund stattfindet. Es gibt auch genug Studien, dass es definitiv Spillover-Effekte gibt bei Bannerwerbung. Das heißt, auch Leute, die nicht aktiv klicken, merken sich vielleicht den Markennamen oder zumindest, dass es ein Produkt gibt, dass das ein Problem löst und suchen dann zum Beispiel nachher nach diesem Produkt oder nach dem Problem. Da kann man ganz, gibt es viele Studien, dass dann Suchvolumina ansteigen, dass der Direct Traffic für eine Domain ansteigt, wenn man große Kampagnen gefahren ist. Das heißt, nicht immer, wenn ein Klick nicht stattgefunden hat, heißt, dass die Kampagne nicht gelaufen ist. Ne? Also auch wenn man nachher andere Gradmesser des Erfolgs nehmen muss, sind Kampagnen sicherlich erfolgreich gewesen. Ähnlich ist das bei Digital Out of Home, ganz klar, da gibt es keine Klicks. Man kann jetzt nicht sehen, okay, jeder hundertste Passant hat irgendwie mein Produkt sich angesehen. Da gibt es aber natürlich andere Möglichkeiten zu schauen, ob das erfolgreich war. Mal ein Beispiel, es ist ähnlich wie bei Fernsehwerbung, ne? Da kann man die gleichen Auswertungen fahren. Zum Beispiel ist die Markenbekanntheit gestiegen. Da gibt es ja auch diverse Marktforschungsunternehmen, die sowas messen. Gleichzeitig kann man aber auch mit so kleinen Hacks arbeiten, wie zum Beispiel ein Gutscheincode, den man angibt, bestimmte Landingpages, die man extra nur für diese Kampagne schaltet, um einfach zu sehen, wie viele Leute haben dann auf diese Landingpage geklickt, nachdem sie meinen Digital Out-of-Home Screen gesehen haben. Mhm. Es gibt auch darüber hinaus Technologieanbieter, die natürlich jetzt alle versuchen, wie kann man das Tracking in dem Markt bereitstellen. Das kann Gesichtserkennung sein. Ich glaube, da habe ich schon vor ein paar Jahren auch für die Mexiko mal einen Anbieter gesehen, der quasi erkennen konnte, ob jemand sich wirklich diesen Screen dann nachher im Bahnhof angeschaut hat, also ob quasi Blickkontakt zwischen dem Screen und dem Passanten stattgefunden hat, kann dann sogar auch den Gesichtsausdruck messen, hat das vielleicht zu einem Lächeln geführt oder eher zu Verwirrung, dass man da auch Emotionen tracken kann nach so einer Kampagne. Es gibt aber auch Möglichkeiten, ich glaube über iBeacons und andere andere Möglichkeiten des Tracking zu schauen, wer war denn eigentlich mit seinem mobilen Gerät in der Nähe meines Digital Out of Home Aufstellers und wer hat danach mit dem gleichen Handy auch die Website besucht. Da kann man dann auch ganz klar einen Match herstellen und dann so natürlich ein bisschen statistisch extrapoliert, aber eine gewisse Wirkung des Digital Out of Home Screens nachweisen. Aber ganz klar, gerade Digital Out of Home ist kein Performance-Kanal, das ist am Ende ein Branding-Kanal, der auch eher Push-Marketing betreibt. Und ich glaube sogar, dass das in den Zeiten von abnehmender TV-Nutzung, wo da Werbemöglichkeiten wegbrechen, einfach ein ganz großer neuer Push-Kanal werden wird.
Wird das wirklich mit dem Tracking so schon gemacht, mit den Bewegungsdaten und sowas?
Nein, ich glaube, das sind einfach Zukunftsvisionen. Ich muss jetzt auch sagen, dass wir ja eher in der kreativen, in einem kreativen Wertschöpfung sind bei den ganzen Kampagnen. Das heißt, wir machen weniger die Mediaschaltung. Das heißt, ich bin da nicht komplett im Bilde, was jetzt gerade die Möglichkeiten sind. Aber ich meine, dass das alles noch Zukunftsvisionen sind. Allein aus datenschutzrechtlichen Gründen ist das, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig. Da müsste man aber jetzt wahrscheinlich jemanden, der sich perfekt mit Mediaschaltung im Digital Out of Home Umfeld auskennt, mal fragen.
Ja, ich habe mich vor diversen Jahren, würde ich sagen, bestimmt 3-4 Jahre her, mal mit dem Thema Plakatwerbung auseinandergesetzt. Mhm. Da ging es halt im Endeffekt um einen nationalen Anbieter, der dann aber nur regional Plakate ausgespielt hat, um zu gucken, ob seine Anmeldequoten in den jeweiligen Regionen nach oben gegangen sind. So konnte man es ein bisschen tracken. Klar, Gutscheincodes und so weiter funktioniert auch. Aber am Ende zählt, wie du schon gesagt hast, dass es ein Branding-Kanal ist. Nichtsdestotrotz müsstest du ja, wenn du in bestimmten Regionen massiv von diesen Bannern aufstellst, müsste ja dort vielleicht auch kleine Peaks geben in Bezug auf irgendwelche Conversions, sei es mehr Verkauf, sei es mehr Anmeldungen, wie in dem Fall von meinem Kunden jetzt oder theoretisch, keine Ahnung, was da so KPIs sein könnten. Da weiß ich, dass da schon viel experimentiert wurde. Das mit den Bewegungsdaten finde ich mega spannend, auch wenn die Datenschützer mir jetzt wahrscheinlich mit Anlauf ins Gesicht springen. Ist das schon ein Punkt, den ich für sehr, sehr interessant halte. Da gibt es ja auch, glaube ich, schon so Apps, die zum Beispiel, je nachdem, wo du gerade langläufst, dir Gutscheine ausspielen von bestimmten Unternehmen. Zumindest habe ich sowas auch mal auf der Demexco gesehen. Ich habe selbst noch nie privat genutzt. Aber ich glaube schon, dass da irgendwo auch eine Zukunft liegt. Grundsätzlich, du hast mir jetzt ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, weil das Thema Bannerwerbung, wir haben es ja jetzt schon geklärt, das ist nicht nur mal der reine Banner. Ich habe ja so einen schönen Spruch mitgebracht, den ich dir auch im Vorgespräch theoretisch, den ich dir sogar schon schriftlich geschickt habe, das kann man an der Stelle ruhig mal sagen. Den habe ich nämlich mal bei der UMR beim Philipp groß auf einem Plakat gesehen. Ich müsste den, für die User möchte ich den mal vorlesen. Es ist 40 Mal wahrscheinlicher, Zwillinge zu bekommen, als auf einen Banner zu klicken. So, wenn das aus meinem Mund kommt, ich habe ja Zwillinge, ist das vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Aber eigentlich ist das schon eine Aussage, die kann ja gar nicht stimmen. Aber sie zeigt uns, in welche Richtung das Ganze halt geht. Du hast es aber sehr gut mit dem Brandkanal verargumentiert, wie ich finde.
Ja, also klar, ne, dass die Klickrate sehr niedrig ist im Bannerumfeld und auch abnehmend ist, das ist ja ein offenes Geheimnis. Ich muss dazu sagen, ich bin auch, meine Lebenspartnerin ist auch eine Zwilling. Das heißt, so selten sind die gar nicht. Die gibt es doch immer wieder. Aber natürlich, wenn wir von Klickraten deutlich unter 1% reden, dann muss man zum einen natürlich schauen, wie werden die gemessen. Klar, wenn ich eine Webseite habe mit extrem viel Traffic, eine Nachrichtenseite, und da ist die ganze Seite vollgeklatscht mit Bannern, ne? Das sind ja jedes Mal irgendwie Ad-Impressions. Und dann ist natürlich auch klar, dass die Klickraten extrem niedrig sind. Wenn ich aber ein qualitativ hochwertiges Banner mit einem Mehrwert für den Nutzer vielleicht auch, mit einem guten, gut gestalteten Call to Action, mit einem passenden Umfeld habe, dann sind natürlich deutlich höhere Klickraten zu erwarten, als wenn ich irgendwie so einen Citrix Retargeting-Quatsch habe, den eigentlich keiner sehen will, der eher auf die Nerven geht. Das ist ja zum Beispiel, also das muss man auf jeden Fall nochmal differenzieren. Ne? Die Klickraten sind sehr unterschiedlich zwischen der Qualität der Kampagnen, ne, und haben auch viel mit der Kreation und der Mediaschaltung am Ende zu tun. Aber ja, die Klickrate ist nicht meines Erachtens die KPI, auf den wir in 2020 messen dürfen. Auch in dem Mobile-Umfeld. Wir machen öfter Kampagnen, wo es eher um Engagement mit dem Banner geht. Also man kann auch interaktive Banner gestalten, wo man zum Beispiel durchswipen kann, wo man sich verschiedene Produkte angucken kann, wo man vielleicht auch in einem kleinen Game Interaktion hervorrufen kann, dass ich irgendwie ein kleines Rätsel lösen muss oder dass ich so ein kleinen Shooter habe, den ich spielen kann. Und das ist natürlich dann auch wieder Engagement mit der Marke. Und wenn ich von einem Branding-Standpunkt her denke, ist das für mich ein Erfolg. Also in dem Moment, wo ein Nutzer sich mehrere Sekunden mit einem Werbemittel auseinandergesetzt hat, auch wenn er danach nicht auf eine Landingpage gegangen ist, dann ist das ja natürlich ein Riesenerfolg. Wir haben mal eine Kampagne gemacht für einen Autohersteller. Da ist ja klar, dass ich da nicht mit einem Performance-Ansatz rangehen kann. Keiner kauft nach einem Banner klickenden Auto. Aber ich kann das war wie so eine kleine Microsite, die wir da gebaut haben. Ich konnte mich über das Interior informieren. Ich konnte mir PDFs herunterladen. Ich konnte verschiedene Videos anschauen in diesem Banner drinnen, also ein Rich Media Banner. Und das ist natürlich deutlich mehr wert am Ende als einen Klick auf irgendeine Webseite, die dann vielleicht auch nach ein paar Sekunden wieder geschlossen wird. Hm.
Dass die Leute wirklich keine Autos kaufen nach Klicks auf einem Werbebanner, sowas. Gut.
Ja, aber obwohl, da muss ich einhaken, dass da gibt's ja auch mittlerweile neue Ansätze, ne? Also so, wenn wir über Auto-Abos reden, da gibt's ja jetzt auch viele neue Anbieter oder auch ein Tesla, der den kompletten Vertrieb der Autos ja eigentlich online gestaltet, ist es gar nicht mehr so abwegig, ne? Dass auch solche teuren Anschaffungen online stattfinden. Aber auch da komme ich vielleicht auch auf einen anderen Punkt zu sprechen, da reden wir über eine ganz andere User-Journey und auch über mehrere Touchpoints. Das ist kein Impulskauf, das ist nicht so, dass ich meinen Banner sehe, draufklicke, einen Kauf abschließe, sondern da muss ich über verschiedene Touchpoints, vielleicht auch sogar Cross-Device sprechen. Und dann wird vielleicht auch ein Schuh daraus, ne? Auch aus meiner Bannerwerbung. Wenn das nur in meinem Marketing-Mix ein Kanal ist, neben anderen Kanälen, neben Content-Marketing, neben Search-Marketing, neben vielleicht auch einem TV-Spot, der noch analog stattfindet sozusagen, dann betreibe ich Markenbildung und komme dann vielleicht auch zu dem Ziel, dass nach dem 10., 20. Touchpoint mit meiner Marke ein Nutzer sagt, so, ich hole mir mehr Informationen ein oder ich kaufe mir jetzt auch das hochpreisige Produkt. Ich glaube, gerade wenn wir in den Social-Kontext kommen und wie gesagt, für uns sind Instagram-Ads oder auch Facebook-Ads, auch LinkedIn-Werbeanzeigen sind für uns auch Display-Advertising. Ne? Am Ende ist es eine grafische Oberfläche, die eine Werbebotschaft transportiert. Dann wissen wir alle, dass wir kriegen den, also ich weiß nicht, ob du bei Instagram bist, Mario, aber ich bin es und ich kenne viele Marken, die groß geworden sind auf Instagram, ne? Die Werbeanzeigen geschaltet haben. Da war sicherlich nicht die erste erfolgreich, aber darüber, dass sie Retargeting gemacht haben, dass sie verschiedene Funnels aufgebaut haben und den Nutzer über verschiedene Zeiträume angesprochen haben, dann wirklich auch effektiv beim Nutzer im Top of the Mind geworden sind, ne? Und dadurch eine Marke aufgebaut haben. Und das ist am Ende ein gutes Ziel und das ist ja das, was Marketing ausmacht.
Danke für die Vorlage. Ja, ich bin bei Instagram und wer Lust hat, mich zu adden, Mario Jung 12. Ja, einfach mal eingeben, schaut mal rein, habe ich vielleicht wieder ein paar Follower gewonnen. So,
ja. Aber vielleicht kurz, Mario, also wie viele Marken kennst du bei Instagram, wo du vielleicht auch noch nie auf der Webseite warst? Das heißt, du hast noch nie draufgeklickt, aber du kennst die Marke, ne? Du hast sie irgendwie wahrgenommen, du hast sie vielleicht sogar schon deinen Freunden von dieser Marke erzählt, gesagt, cooles neues Produkt, das habe ich da mal bei Instagram gesehen. Oft erkennt man ja irgendwas und sagt, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen, aber ich war noch nie auf der Webseite, ne? Und das ist das, wo das Umdenken stattfinden muss. Ich glaube, ihr kommt ja auch aus eher einer Performance-Richtung. Ich glaube, am Ende wird auch ein Schuh draus, wenn du Performance mit einbeziehst, aber Display-Advertising darf man nicht nur aus der Performance-Brille sehen. Es ist am Ende ein Branding-Kanal.
Ja, das stimmt. Also gerade jetzt Instagram oder, also wir machen ja auch Facebook-Ads oder überhaupt das ganze Thema Ads hier intern. Stimmt schon, dass das ganze Thema Facebook-Ads anders da konvertiert wie jetzt SEO oder Google-Ads. Und ja, es zahlt extrem auf die Brand ein und gerade das, was wir bei Facebook machen, wie oft höre ich, Leute, ihr geht mir echt auf den Sack mit euren vielen Anzeigen. Ja, also wenn wir unsere Seminare, unsere Konferenzen und so bewerben, das kriege ich relativ häufig. Ich bin ja sehr eng mit meiner Community und da kriege ich sehr häufig zurück, ey, wenn ich dich nochmal sehen muss in den nächsten 2 Wochen in meinem Stream, dann ist was los, so nach dem Motto. Ja, da sind wir teilweise auch ein bisschen aggressiv und die Leute klicken natürlich auch nicht alle. Trotzdem hat das ganz klar einen Branding-Effekt, sonst würden sie mich ja nicht darauf ansprechen. Das sehe ich auch. Bannerwerbung selbst machen wir gar nicht. Im Gegenteil, ich muss sagen, wir nutzen es manchmal, wenn wir Google Ads schalten. Da kann man ja auch theoretisch außerhalb von Google diese Anzeigen ausspielen über Google AdSense dann oder wie auch immer, wie es dann sich schimpft. Aber da mehr muss ich immer sagen, da zieht es gefühlt immer extrem viel Budget weg und man kann halt nichts mehr messen, beziehungsweise man kriegt wenig zurück. Wenn ich im Google-Netzwerk das Ganze mache, würdest du Google Ads als Display sehen?
Also ich glaube, da muss man natürlich ganz klar differenzieren. Google Ads, wenn du jetzt sprichst über Search Ads, dann ist das für mich kein Display Advertising, das ist eine Textanzeige, die natürlich auch eine ganz andere, ne? Du hast jetzt vorhin über Klickraten gesprochen bei Google Ads in den SERPs, also in den Search Engine Result Pages. Das ist natürlich ein ganz anderer Kanal. Da bin ich nicht im Push, da bin ich im Pull. Die Leute sind schon sehr tief im Funnel, haben vielleicht auch schon eine ganz klare Intention, dass ich da eine andere Klickrate erreiche. Das ist für mich logisch. Aber wenn du versuchst, ein Produkt, und das haben wir öfter gerade auch im B2B-Kontext vielleicht auch, wir haben den Produkte, die haben einfach keinen Pull aus dem Markt. Vielleicht gibt es diesen Markt auch noch überhaupt nicht oder Leute wissen noch gar nicht, dass für das Problem, das sie haben, es irgendwie diese Lösung gibt. Dann ist es sehr schwierig, mit Search-Marketing weiterzukommen. Klar. Und dann kann man mit Display-Advertising natürlich auch ein bisschen informieren und Leute erstmal inspirieren, ne? Also vielleicht auch irgendwie in so eine Discovery-Phase kommen, dass es ein Produkt gibt, das für die vielleicht interessant wäre. Ne? Also das ist dann Push-Marketing. Ob man jetzt deine Werbebanner über Display-Advertising, also Google Display Network gibt es da ja, das GDN, ist ja sehr groß, glaube ich, damals aus DoubleClick entstanden. Ob man da darüber seine Banner schalten sollte, ob es Sinn macht, seine Search-Strategie mit Bannern zu anzureichern, würde ich sagen, ja. Natürlich muss man dann ganz klar seine KPIs definieren. Wie du gerade gesagt hast, ihr gebt da viel Geld aus. Am Ende könnt ihr nicht die KPIs so gut messen, vielleicht weil die Klickrate niedrig ist oder dann die Conversion irgendwie nicht so richtig ist, weil die Leute halt nicht auf den Banner klicken und direkt kaufen. Ich glaube, das muss man komplett unterschiedlich betrachten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für den einen oder anderen Kunden oder einen oder anderen Werbetreibenden eine sinnvolle Ergänzung zu seiner Search-Kampagne ist. Auch da muss man dann aber wieder differenzieren. Du kannst, glaube ich, ganz schnell deine Textanzeigen, die du bei Google Ads einstellst, in so einem, letzte, glaube ich, noch ein Bild und ein Logo hoch und dann werden daraus so automatisch responsive Anzeigen generiert bei Google. Die haben natürlich einen ganz anderen Branding-Charakter, weil die natürlich nur so semi aussehen. Die sind auch nicht animiert, die haben wenig emotionalen Appeal. Die haben vielleicht ganz anderen Branding-Charakter, als wenn wir jetzt eine 30 Sekunden lange Animation mit viel Grafik und toller Animation, also toller Bewegung in dem Banner bauen. Da haben wir natürlich, reden wir über ganz andere Effekte, die wir dann nachher auch in dem Branding haben. Ne?
Wenn ich jetzt mal für euch gesprochen, wie ist da so der Anteil zwischen normaler Bann, also eure Agenturleistung meine ich jetzt, prozentual gesehen, eure Dienstleistung eher mehr Social Ads oder mehr Bannerwerbung und wie verteilt sich das und wie war der Shift in den letzten Monaten oder Jahren?
Das ist schwierig zu sagen, weil wir tatsächlich mit dem Social-Thema jetzt erst seit kurzem, wir haben jetzt gerade unsere Webseite relaunched, wirklich aktiv rausgehen. Das heißt, früher war das eher so ein Pull, der von Kunden tatsächlich kam. Das heißt, die haben gesagt, hey, wir brauchen hier Social-Ads, könnt ihr das für uns machen? Das heißt, wir haben das gar nicht aktiv verkauft oder aktiv rausgegangen mit Landing-Pages oder haben das gar nicht aktiv in den Markt getrieben. Deswegen konnten wir da jetzt noch nicht so einen krassen Anstieg sehen. Wir sehen, dass ein Anstieg da ist und wir sehen auch, dass das für uns sehr viel Spaß auch macht, nochmal ein anderes Medium zu designen, als dann immer nur die gleichen Werbebanner, Medium, Rectangle, Skyscraper und Co. Du hast natürlich ganz andere Anforderungen, auch gerade an unser junges Team, wenn die sagen, wir gestalten eine Insta-Story-Ad, da kann man sich natürlich teilweise auch kreativ ganz anders austoben, da kann man Sound hinterlegen, da kann man ein bisschen flippiger sein. Das heißt, für uns ist das auch ein interessanter Kanal rein aus dem kreativen Anspruch. Ich würde jetzt gerade mal so aus dem Bauch sagen, dass ungefähr 10% der Kampagnen, die wir machen, Social sind, woran man aber auch wieder sieht, dass immer noch HTML5-Banner, also der klassische Ad-Bundle, den man so schaltet, immer noch sehr gefragt ist. Ich glaube, es wurden jetzt wieder Zahlen veröffentlicht für 2019. Der reine Display-Markt, und da reden wir wirklich nur über das klassische Werbebanner und vielleicht noch Pre-Rolls, die man so von YouTube kennt, da reden wir über 3,5 Milliarden im letzten Jahr in Deutschland, also 2019. Und auch wieder ein Wachstum von 10% im letzten Jahr. Und da zählt Social, also das, was wir unter Display-Advertising verstehen, Social, Instagram, Social, Facebook, vielleicht sogar noch LinkedIn, noch nicht mal dazu. Ich glaube, dieser komplette Kanal Social ist gerade mal 1 Milliarde in Deutschland. Also da sieht man, der Shift ist da. Social wächst natürlich und auch Video im Allgemeinen wächst natürlich überproportional zum Display-Markt, also zu den klassischen Bannern. Aber beides ist immer noch am Wachsen und immer noch sehr gefragt.
Ja, finde ich interessant, diese Aussage. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass Display-Advertising eher, also ich sage jetzt nicht, dass es tot ist, so wie ja unser Titel hier heute heißt in dem Podcast, schon eher abflauend, aber scheinbar ist es nicht so. Heißt aber für mich auch im Umkehrschluss, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ein Großteil derjenigen, die diese Budgets auch nehmen können und in den Markt pusten können, dass die auch so clever sind, das wirklich ab und zu hinterfragen. Da muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Aber gehen wir mal davon aus, dass eine große Mehrheit das tatsächlich macht, zeigt ja eigentlich auch, dass es erfolgreich ist, wenn man es richtig macht.
Genau, also genau das ist auch ein Argument. Also wie gesagt, wir sind weniger in der Mediaschaltung. Das heißt, da müsstest du mal mit Leuten aus Mediaagenturen sprechen, die wirklich nochmal viel mehr die Effizienz danach der Kampagnen, also Klickraten, Conversionraten etc., also auch ein Return on Ad Spend analysieren können. Da sind wir gar nicht so weit, weil wir ja eher als Kreativagentur Display-Kampagnen konzipieren, gestalten. Und danach hört eigentlich auch unser Job schon auf. Das heißt, über den Return on Ad Spend und ob der vielleicht auch in einem anderen Kanal effizienter eingesetzt ist, das kann ich dir gar nicht so genau beantworten. Aber für mich ist diese ganz klare, wie du gerade gesagt hast, der Fakt, dass einfach 3,5 Milliarden von, ich würde auch unterstreichen, intelligenten Leuten, ne, die ja natürlich auch eine Performance-Brille haben, die sich jedes Quartal hinterfragen, wie gebe ich meine Budgets eigentlich aus, dass die sich immer wieder für Display entscheiden. Das spricht ja dafür, dass es irgendwie eine Wirkung haben muss, weil sonst würden die Leute es ja sein lassen. Das ist ja irgendwie fast schon Marktwirtschaft. Ne? Das ist irgendwie da, wo eine Nachfrage ist, muss es ja auch irgendeine Wirkung geben.
Ja. Ich habe in meiner Vorrecherche so ein paar Buzzwords gelesen, die mir tatsächlich, weil ich mich in dem Bereich überhaupt nicht bewege, neu waren, beziehungsweise nicht neu, aber seltener vorkommen jetzt mal. Da kam das Wort Programmatic Advertising relativ häufig zur Display Advertising. Wie berühren sich diese beiden Buzzwords, beziehungsweise muss man sich damit beschäftigen?
Also auch wieder da, ne? Wir sind keine Media-Agentur. Wir produzieren die Banner nur, wir schalten die am Ende nicht. Aber natürlich kriegt man mit, was im Markt passiert. Und Programmatic ist natürlich ein Buzzword, das in den letzten Jahren auf jeder Konferenz natürlich ganz groß
nach vorne gedrückt wurde. Kannst du trotzdem sagen, was man darunter versteht?
Genau, ja, also Programmatic, früher musste man sich das so vorstellen, früher habe ich gesagt, ich möchte einen Banner schalten, dann bin ich zu, sagen wir mal, Sportbild gegangen oder den Kicker, weil ich irgendwie im Sportkontext werben wollte und habe gesagt, ich buche jetzt einfach eure Startseite für einen Tag und dann wurde mein Banner einen Tag da angezeigt, beziehungsweise ich hatte diese Direktplatzierung auch auf anderen Seiten und konnte dann in einer Bannerrotation mit 4, 5 anderen Werbetreibenden mir diesen Startseitenplatz teilen und habe dann dafür eine feste Summe bezahlt im Monat. Programmatic ist halt ein bisschen anders. Da gibt es dann einfach sozusagen ein Supply-Side, die Werbeplätze zur Verfügung stellt auf Millionen Webseiten gleichzeitig. Und gleichzeitig gibt es eine Demand-Side, die sagt, ich möchte Werbeplätze buchen in einem bestimmten Umfeld oder vielleicht auch mit bestimmten Targeting, ne, Retargeting oder auch Geschlechtstargeting, Alter, Demografiedaten halt. Und am Ende werden die gematcht, auch ähnlich wie in einem Auktionsverfahren, ähnlich wie das bei Google stattfindet. Am Ende wird ein bestimmtes Kontingent angeboten und der am höchsten bietet, kann dann nachher diese Werbefläche kaufen. Und das passiert halt automatisch, also programmatisch, so dass da wie auf so einem Marktplatz die verschiedenen Werbeflächen gehandelt werden. Und heutzutage ist es halt weniger so, dass ich sage, ich möchte jetzt hier den Site-Takeover auf Bild.de haben für einen kompletten Tag, sondern man bucht seine Banner eher programmatisch ein. Und das führt wohl zu, wie gesagt, ich bin kein Media-Mensch, führt wohl zu sehr hohen Effizienzgewinnen, einfach weil man in Echtzeit diese Kontingente einkaufen kann.
Sehr spannend. Dem Thema werde ich mich dann irgendwann in einem der nächsten Podcasts mal auseinandersetzen. Ich werde jetzt ganz gezielt nach jemandem suchen, der das Thema mit mir mal richtig durchkauen kann, weil ich es wirklich spannend finde. Dann lass uns mal vielleicht...
Also ich kann dir sicherlich da auch ein, zwei Leute sagen, die sich mit dem Thema noch mal besser auskennen. Vielleicht auch, um das für andere Leute noch mal ein bisschen haptischer zu machen. Ne? Also ich glaube, wenn wir über ein Instagram reden oder ein Facebook, das ist eigentlich auch ein programmatischer Einkauf. Ne? Ich sage, ich habe hier einen Kontingent an tausenden Werbeplätzen, die dann halt nicht weltweit im Internet verteilt sind, sondern halt nur auf der Instagram-Plattform. Ich kann mein Targeting auswählen und am Ende schaltet quasi im Hintergrund irgendein Algorithmus diese Ads an bestimmte Leute. Da sage ich ja auch nicht, ich möchte jetzt auf der in dem und dem Content oder auf der Seite oder in dem Newsfeed von einem bestimmten Menschen einen Banner schalten, sondern ich sage grundsätzlich, das sind meine Targeting-Einstellungen und dann spielt der Algorithmus quasi automatisiert programmatisch meine Anzeigen raus. Und so ähnlich funktioniert es halt auch im Netz. Ich kann nicht mehr genau die Seiten auswählen, sondern ich sage insgesamt folgende Kriterien möchte ich ausgewählt haben und wo genau meine Seite, mein Banner dann erscheint. Das macht dann nachher die Software.
Dann lass uns doch mal andersherum an die Sache rangehen. Ihr seid jetzt eher in dem grafischen Bereich unterwegs, also in der konzeptionellen wahrscheinlich auch. Was wären denn so die ersten Schritte, wenn ich jetzt beispielsweise für den OMT eine Display-Kampagne machen will? Wie würdest du an die Sache jetzt herangehen, beziehungsweise was würdest du mir empfehlen?
Also ich würde natürlich als allererstes die Frage stellen, was natürlich dein Ziel ist. Ne? Geht es darum, den OMT grundsätzlich zu bewerben? Möchtest du Speaker gewinnen? Möchtest du Ticketverkäufe haben? Möchtest du Sponsoren gewinnen? Das sind natürlich drei ganz andere Zielgruppen. Die muss man ganz anders bespielen. Da muss man andere Messages bringen. Das würde ich natürlich als allererstes fragen. Dann würde ich natürlich mir anschauen, wie ihr sonst auf euren Kanälen werbt. Ne? Welche Messages funktionieren da gut? Was ist euer Corporate Design? Was sind Visuals, die ihr schon benutzt? Und dann würden wir daraus versuchen, eine grundsätzliche kreative Strategie zu machen, also zu schauen, welche Messages mit welchen Visuals würden wir spielen. Und da rate ich eigentlich, und das wird immer noch viel zu selten gemacht, wir arbeiten ja mit sehr vielen großen Brands und teilweise auch mit Agenturen als Subdienstleister, das wird leider viel zu selten gemacht, dass man wirklich auch einen Funnel aufbaut. Also, dass man nicht sagt, wir machen jetzt eine Kampagne, so ein bisschen das Fernsehdenken, ne? Wir haben jetzt unseren 30 Sekunden Super Bowl Spot und der wird jetzt irgendwie millionenfach ausgestrahlt, sondern dass man wirklich sagt, wir versuchen eine Storyline zu entwickeln, dass man erstmal ähnlich wie der Funnel halt auch so funktioniert, ne, dass man von allgemein kommt, erstmal allgemein erzählt, was ist eigentlich der OMT, dann vielleicht in dem zweiten Schritt auf einzelne Speaker, auf einzelne Themen eingeht, dass man vielleicht auch mal die Benefits neben dem Event, also irgendwie, dass man sagt, ne, das Catering ist super und allgemein die Atmosphäre und abends gibt's noch eine tolle Party, dass man halt wirklich verschiedene Touchpoints mit dem Nutzer generiert. Also nicht nur ein Banner kreieren, wo man sagt, OMT, die beste Konferenz im Online-Marketing und das dann 1 Million mal ausspielt, dann ist klar, dass die Klickraten auch nicht sehr hoch sind, weil die Leute irgendwann gesagt haben, okay, habe ich verstanden, sondern dass man wirklich mit verschiedenen Messages kommt und die dann nacheinander oder auch parallel zueinander ausspielt, um dann die Nutzer mit verschiedenen Argumenten zu überzeugen.
Okay. Wie siehst du denn so die Zukunft? Also wir haben jetzt gesagt, die Wachstumsraten bei Video und vielleicht bei Social Ads ist deutlich höher als bei Display Ads. Aber glaubst du, dass der Shift weitergeht oder glaubst du, dass immer die Daseinsberechtigung da bleiben wird?
Also, wie gesagt, wenn wir Display nicht nur in dem Banner-Kontext sehen, also wirklich diese HTML5-Banner auf Webseiten, auch die sind, glaube ich, weiterhin here to stay. Das sieht man ja auch an den Buchungszahlen. Das sieht man auch darüber, dass die meisten Seitenbetreiber immer noch kein alternatives Geschäftsmodell vorweisen können. Das heißt, sie sind eigentlich auch darauf angewiesen, dass es Werbung im Internet gibt. Und ich bin auch ein großer Verfechter von Werbung im Internet. Das ist ja jetzt vielleicht auch nochmal ein anderer Podcast, den wir machen können. Thema Adblocker und so weiter. Also ich glaube, dass einfach die Werbung im Internet ja auch ein bisschen die die kostenlose Maut, die wir bezahlen, dass das Internet frei ist, ne, dass das Internet unabhängig ist, dass wir verschiedenste Standpunkte auch konsumieren können, dass wir keine GEZ bezahlen können und dann irgendwie einen Einheitsbrei erhalten, sondern dass wir wirklich oder auch allgemein Gebühren für das Internet bezahlen können, sondern die Werbung ist ein quasi die Währung, ne, die Bannerwerbung ist die Währung des Internets, damit bezahle ich quasi die Inhalte, die ich konsumiere. Und ich glaube, dass die weiterhin vorhanden sein wird. Es wird aber natürlich einen Shift geben auf andere Plattformen, genauso wie vielleicht auch die Aufmerksamkeit, die ich an meinen Mobile Devices oder auch auf meinem Desktop Devices bringe, die verteilt sich ja. Die geht ja nicht nur auf Webseiten, die geht zu Netflix. Ich glaube, auch Netflix wird langfristig verschiedene Geschäftsmodelle anbieten. Das heißt, nicht nur den bezahlten Kanal, sondern vielleicht auch noch einen werbefinanzierten Kanal anbieten, also werbefinanziertes Angebot. Meine Aufmerksamkeit geht auf Instagram, meine Aufmerksamkeit geht vermehrt auf LinkedIn. Und all diese Plattformen bieten Werbung an. Und das sind in den meisten Fällen Display-Ads. Ne? Sei es eine Insta-Story, sei es eine Werbeanzeige im LinkedIn-Kontext, sei es dann vielleicht auch mal ein Pre-Roll, den ich vor meiner Netflix-Serie sehe. Und überall da sehen wir uns eigentlich als Kreativagentur enabled, da tolle Werbeformate zu konzipieren und zu gestalten. Und sogar langfristig, denke ich, ne, wenn wir jetzt mal über eine Apple Watch reden, da kann es vielleicht auch mal Werbung geben, also tolle innovative Formate auf einer Uhr oder vielleicht auch im Kontext von Virtual oder Augmented Reality, ne, wo man wirklich sagt, ich habe immer dann, wenn ich quasi mit einem Device interagiere, kann Werbung angezeigt werden. Und eigentlich wollen wir als Agentur immer dann schauen, wie wir diese Devices mitnehmen können, um da innovative Werbung zu gestalten. Deswegen, du merkst, ich bin sehr optimistisch, was den Kanal angeht.
Das hört man raus. Was ist denn das Fazit, was unsere Zuhörer heute mitnehmen sollen?
Also ich glaube, dass das Fazit, ne, und das ist ja auch ein bisschen die Kernmessage oder auch der Titel des Podcasts oder auch die Einleitung gewesen, Display Advertising, das hieß ja auch früher nicht Display Advertising, das hieß ja früher Bannerwerbung, ne, oder heißt ja auch heute in weiten Teilen noch Bannerwerbung, dann wurde es irgendwann Display Advertising, weil alles irgendwann Englisch wird und vielleicht ein bisschen cooler klingt, aber ich glaube, genau das ist auch das Stichwort, ne, dass man sagt, es geht nicht nur um Banner, wenn wir über Display Ads reden, es geht darum, die grafische Online-Werbung eigentlich aussieht oder grafische Digital-Werbung. Und das kann halt nicht nur der Banner sein, das kann auch eine Insta-Story sein, das kann eine Social-Media-Werbung sein, das kann aber auch ein Pre-Roll im Videokontext sein. Und ich glaube, dass Werbetreibende, die vielleicht noch nicht so viel gute Erfahrung gemacht haben oder die eher die Performance-Brille anhaben und sagen, Display-Advertising hat bei mir mal nicht funktioniert, da fehlen mir die KPIs, dass sie sich da nochmal ein bisschen öffnen, um zu gucken, muss ich vielleicht meine KPIs anders definieren? Ist es vielleicht ein Engagement mit der Marke? Ist es vielleicht auch overall ein Branding-KPI, die ich definieren muss? Und besonders ist Display-Advertising nicht nur ein Banner, sondern halt auch in anderen Kanälen zu sehen. Und ich glaube, dann wird dieser Kanal für viele Leute, die das bisher eher so ein bisschen altbacken und als Schnee von gestern betrachtet haben, wieder total attraktiv. Weil, wenn wir ehrlich sind, neben Search, was ist denn der Hauptkanal? Also wir reden über Search-Marketing, wir reden über Content-Marketing und alles andere ist Display-Advertising im Internet.
Ja, nee, sehr spannend. Ich finde es auch ein gutes Fazit. Ich glaube, dass hier wirklich ein ganz großes Verständnisproblem existiert. Du hast es auch zu Beginn direkt gesagt. Ich habe es an mir selbst gemerkt. Grundsätzlich stimmt es. Man muss natürlich immer am Ball bleiben, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also natürlich allein schon die Preisbildung bei den einzelnen Communities, also LinkedIn ist in meinen Augen viel teurer als auf Facebook zu werben, kann aber natürlich je nach Zielgruppe viel effektiver sein. Muss man halt einfach schauen, was am Ende, also man muss seine Zahlen im Griff haben, man muss das Tracking im Griff haben und dann kann man natürlich dort auch diese Kanäle mit guter Performance hochschrauben und die mit schlechter Performance runter. Bei der Bannerwerbung haben wir jetzt festgestellt, da ist Performance nicht unbedingt das KPI, die KPI, die man berücksichtigen muss oder sollte. Aber wenn man es geschickt anstellt, kann man schon die Effekte spüren und man sollte es auf jeden Fall ausprobieren. Aber dann wahrscheinlich lieber richtig als mit Halbwissen.
Definitiv. Also beim Tracking, ne, im Allgemeinen oder wie man seine KPIs definiert, da muss man wirklich auf seine Marke gucken, da muss man auf seine Ziele schauen und sich für sich selber definieren, was will ich eigentlich erreichen und da die KPIs so definieren. Da kann man nicht einfach nur über eine Klickrate reden. insgesamt finde ich die Betrachtung Klickrate ja total hinfällig, wenn ich nicht nachher auch meine Conversion-Rate und auch mein Lifetime-Value oder meine Customer-Acquisition-Cost irgendwie definiert habe. Ne? Also nur die Klickrate bringt mir ja gar nichts. Vielleicht ist ein Klick für mich ein paar tausend Euro wert, wenn er dann nachher den Sale macht, den ich irgendwie anstoßen möchte. Deswegen finde ich es schwierig, nur auf die Klickrate zu gucken, sondern man muss für sich selber definieren, genauso wie in anderen Kanälen, was ist der Customer Acquisition Cost, die ich bezahlen kann, wie erreiche ich den und besonders halt auch eine Cross-Channel Attribution quasi machen. Ne? Also nicht nur einen Kanal isoliert betrachten, sondern wirklich merken oder verstehen, dass es am Ende ein Marketing-Mix ist und ich meine Kunden auf verschiedenen Kanälen anspreche und nur dann, also es kann ja sein, dass mein Search-Kanal unglaublich davon profitiert, wenn ich nebenbei noch irgendwie einen Branding-Kanal habe. Einfach, weil die Leute mehr Vertrauen in meine Marke haben und dadurch meine Conversion zum Beispiel gesteigert ist. Oder Google meine Anzeigen als qualitativer ansieht, weil mehr Leute draufklicken, weil sie die Marke schon kennen. Ne? Also deswegen immer ganzheitlich, immer ein holistischer Approach, wie man so schön sagt, und den ganzen Marketing-Mix betrachten. Das wäre mein Fazit.
Ja, mir ist jetzt tatsächlich noch eine Frage eingefallen, die mich mal so ein bisschen aus dem täglichen Doing interessiert. Gibt es irgendwelche Branchen oder sowas, die da besonders gut funktionieren, wo ihr sagt, ey, da habt ihr besonders gute Erfahrungen gemacht mit Bannerwerbung?
Ja, also klar, E-Commerce ist natürlich prädestiniert für Display-Ads und deswegen glaube ich auch gerade, dass wir sind ja noch gar nicht auf die aktuellen Thematiken Corona und Co. eingegangen, die ja auch nochmal ein ganz anderes, eine Umwälzung in dem ganzen ganzen Digitalbranche hervorrufen. Aber ich glaube, dass natürlich E-Commerce seit immer sehr von Display-Advertising profitiert hat und dass die auch weiterhin da natürlich weiter schalten werden und davon auch gut leben können, weil sie können ihre Produkte da viel schöner inszenieren als in einem Search-Kontext. Also gerade wenn wir jetzt nicht über das klassische Beispiel, ich suche nach einem weißen T-Shirt und weiß eigentlich schon genau, was ich haben will, sondern dann, wenn ich irgendwie inspirieren möchte, dann hilft mir Search halt gar nicht. Dann muss ich irgendwie auf Display zugreifen, dann muss ich mit Bildern arbeiten, mit Emotionen arbeiten. Im Travel-Bereich sehen wir da auch gute Sachen, also gute Erfolge. Immer dann, wenn Emotionen und Bilder wichtig sind, dann kann das gut funktionieren. Automotive ist tatsächlich bei uns ein großer großer Block. Wir machen viel im Automotive-Bereich, einfach, glaube ich, weil da natürlich auch das Werbebudget sehr hoch ist und man sagt, wir können nicht nur Fernsehwerbung machen, wo irgendwie ein Spot nach dem anderen läuft und am Ende weiß keiner mehr, welcher Autohersteller jetzt da überhaupt geworben hat. Deswegen wird das einfach auch nochmal digital sehr, sehr breit gespielt, weil man da natürlich auch in sehr guten Umfeldern, ne, von irgendwelchen Autoseiten werben kann, also so Auto-Nachrichtenseiten. Aber auch dann, wenn ich erklärungsbedürftige Produkte habe, also wenn ich Produkte habe, die vielleicht noch gar nicht so einen Pull aus dem Markt haben, wenn ich ein neues, innovatives Produkt habe, ich glaube gerade dann, also gerade für Startups und so weiter, sind Display-Ads gerade im Instagram- und Social-Media-Kontext Gold wert, weil ich dann natürlich nochmal ganz neu auf Produkte hinweisen kann, wo Leute niemals auf die Idee kommen würden, danach zu suchen, weil sie gar nicht wissen, dass es existiert. Und dann kann man so eine Art Market-Making machen. Und genau, das sind die Branchen, die ich unter vielen anderen, also am Ende lohnt es sich wahrscheinlich für jeden, aber das sind Branchen, die wir persönlich sehr oft sehen und sehr viele Sachen für machen.
Sehr spannend, sehr spannend. Lieber Julian, vielen, vielen Dank für die Einführung in das Display-Advertising. Ich spreche da jetzt erstmal egoistisch nur aus meiner Sicht, weil ich mich wirklich noch nicht so viel damit beschäftigt habe, obwohl ich schon so lange im Online-Marketing unterwegs bin. Ich denke aber, dass einige unserer Zuhörer Ähnliches denken. Ihr könnt mal schauen, in den Shownotes werde ich einen Artikel verlinken, der auch von Julian geschrieben ist zum Thema Display-Advertising und was man vor allem 2020 dort beachten sollte. Da haben wir das alles nochmal, oder Julian hat das dort nochmal alles sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, da nochmal reinzuschauen. Ansonsten, Julian, du hast jetzt eben in dem letzten Satz aus unserer relativ zeitlosen Folge eine aktuelle Folge gemacht, in der du Corona angesprochen hast. Ich wünsche dir dementsprechend viel Glück, dass du gut durch diese Krise durchkommst, je nachdem, wie sie für euch überhaupt aktuell ist oder nicht. Es gibt ja auch ganz viele, die von Corona profitieren. Deswegen hoffe ich für dich, dass das alles gut läuft bei euch und ihr gut aufgestellt seid. Aber indem du so locker hier mit mir geredet hast, gehe ich eigentlich davon aus, dass ihr gut aufgestellt seid, oder?
Wir sind da optimistisch. Wie gesagt, ich glaube, digital wird profitieren langfristig. Das wird jetzt eine kleine Durststrecke, wo sich natürlich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Aber wir sind da sehr optimistisch und wir hoffen, dass wir da in eher als noch besser rausgehen, als wir reingegangen sind in die Krise.
Ja, sehr gut. Gut, dann, liebe Zuhörer, wir sind am Ende angekommen. Julian, vielen, vielen Dank. Und wir
Danke
sehen
dir
uns
auch
dann
für die Einladung.
Virtuell dieses Jahr dann leider nur beim Agency Day, aber wir dann halt nächstes Jahr. Ja? Also da sieht man sich dann wieder persönlich, hoffe ich. Bis dahin wird das ja alles ausgestanden sein. Und dementsprechend, ja, für den Rest hier, denk mal bitte dran. Ich habe schon lange nicht mehr angesprochen, aber ein Podcast lebt von Bewertungen. Und wenn ihr Interesse habt, dass unser Podcast vielleicht noch ein bisschen bekannter wird. Also ich habe ein großes Interesse dran, aber vielleicht wollt ihr mich ja unterstützen und habt Lust, uns auf dem Kanal eurer Wahl, zum Beispiel iTunes, zu bewerten. Würde ich mich sehr freuen. So, Julian, vielen, vielen Dank.
Danke dir auch und bis bald.
Ja, bis bald. Tschüss. Zum Ende der heutigen Folge möchte ich euch nochmal auf den OMT Agenturfinder hinweisen. Gerade diejenigen unter euch, die auf der Suche sind nach einer neuen Agentur oder die sich das erste Mal nach einer Agentur umschauen und nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, für euch ist der OMT Agenturfinder gemacht worden. Einfach mal auf die Webseite gehen, oben in der Navigation auf Agenturfinder klicken und sich durchlesen, was wir so alles für euch leisten, wenn ihr unsere Leistungen in Anspruch nehmt. Ich würde mich freuen und ja, bis demnächst.